Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Nachhaltigkeit wird in immer mehr Lebensbereichen immer wichtiger, beim Konsum genauso wie beim Urlaub. Wie sich Tourismus in den Bergen nachhaltiger gestalten lässt, das ist gleich eines unserer Themen. Außerdem geht es bei uns heute um Wölfe und um die Frage, wann man sie abschießen sollte und ob wir dazu neue Regeln brauchen. Wir sprechen über Staus in den Stromnetzen und im Verbrauchertipp geht es um Rollatoren. Mein Name ist Stefan Römermann, ich sage hallo und herzlich willkommen bei Umwelt und Verbraucher. Ob in den Alpen, im Himalaya oder in den Anden, Bergtourismus ist beliebt. Zum Wandern, zum Skifahren oder zum Bergsteigen. Die Touristen bringen Geld in die Regionen, doch mit ihnen kommt auch Müll und Umweltzerstörung. Bei der europäisch-asiatischen Bergtourismuskonferenz, die in diesen Tagen in Berchtesgaden stattfindet, diskutieren Experten darüber, wie sich Bergtourismus nachhaltig gestalten lässt. Susanne Lettenbauer berichtet.
Ein Umdenken ist jetzt notwendig. So lautet ein erstes Fazit der Bergtourismuskonferenz von Berchtesgaden. Bergregionen wie die Alpen, aber auch der Kaukasus, die Karpaten, der Himalaya, der Atlas oder die Anden geraten immer stärker unter Druck. Nicht nur durch die wachsende Zahl an Bergsportmöglichkeiten und den damit verbundenen Konflikten mit Natur und einheimischer Bevölkerung, sondern auch durch den Klimawandel. Weniger Gletscher, weniger Süßwasser. Ein Rückgang der Landwirtschaft auf der einen, wachsender Autoverkehr, steigende Touristenzahlen auf der anderen Seite, mit den Negativfolgen Müll, Naturzerstörung und Luftbelastung. Man habe der Entwicklung zu lange zugesehen, gibt Surab Pololikaschwili, Generalsekretär der Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen UNWTO, zu.
Mountain has many problems at the same time and today maybe one of the most important themes are overcrowding and climate change.
In den Bergen stehen wir vor einer Menge Problemen. Übernutzung, Klimawandel. Aber es gibt gute Initiativen und Projekte, um sie zu lösen, die Umwelt zu entlasten und dieses wichtige Thema anzugehen. Erste Initiativen kommen aus dem Konferenzort Berchtesgaden. Und sie sind auch der Grund dafür, dass Deutschland zum ersten Mal den Zuschlag für die Ausrichtung der UNWTO-Konferenz erhielt. Mehr Klasse statt Masse lautet das Motto der neu gegründeten Berchtesgadener Arbeitsgruppe Nachhaltiger Tourismus. Die wichtigsten Maßnahmen sind die erfolgreiche Etablierung des Bergsteigerdorfes Ramsau, das komplett auf Skipisten und Seilbahnen verzichtet, zugunsten von Schneeschuhkursen oder Tourengehen. Elektroboote auf dem Königssee, die Forderung nach mehr Nationalpark-Rangern zur Steuerung der Besucherströme. Und die bewusste Abwendung vom Tagestourismus, so Berchtesgadens Landrat Georg Grabner.
Die werden genauso noch kommen, das steht ja gar nicht in Zweifel. Aber wir wollen uns nicht an einer Preistreiberei beteiligen, immer noch mehr und immer noch billiger und die Menschen hier durchschleusen, sondern die Menschen sollen die Region auch so erleben, wie sie ist und einen Mehrwert dann haben.
Entzerrung von Urlauberströmen, nachhaltiger Tourismus mit Hilfe von Regionalprodukten einheimischer Landwirte und eine verstärkte Einbindung der örtlichen Bevölkerung seien Wege aus dem wachsenden Konflikt zwischen Einheimischen und Gästen, so Matthias Jurek, Mitarbeiter im Umweltprogramm der UNWTO.
Die Miteinbeziehung von der lokalen Bevölkerung ist sehr wichtig und dass vor allem durch den Tourismus halt eben Jobmöglichkeiten kreiert werden, damit sie auch profitieren. Also man sieht in vielen Bergregionen, egal ob es jetzt Mount Kilimanjaro ist, Mount Kenia, ob es im Himalaya ist, dass sehr viele von diesen Guides und diesen Führern lokale Angestellte sind, die natürlich sehr davon leben. Das heißt, die brauchen den Tourismus. Man sieht auch in Afrika, dass man auch mit Müllproblematik auch sehr sorgfältig umgeht, indem man zum Beispiel die Rucksäcke abwiegt, bevor man quasi das Gebiet betreibt. Und die dann auch wieder abgewogen, wenn man das Gebiet verlässt.
Überregionale Mountainbike-Touren in den Dolomiten, der behutsame Ausbau von Touren-Skigebieten in Nordnorwegen, Slow Food auf den Philippinen, hohe Gebühren für den Besuch der Berggorillas in Ruanda, die der lokalen Bevölkerung zugutekommen. Es gäbe zahlreiche gute Ansätze, so Jurek, die bei einer besseren Kooperation innerhalb der Bergregionen weltweit vorbildhaft wirken könnten.
Das wird immer sehr viel geredet, wir haben Sorgen, es gibt Probleme in den Bergen. Es gibt zum Beispiel ein gutes Projekt im Himalaya in Nepal, wo man quasi die Exkremente, die quasi durch die Touristen zurückgelassen werden, umwandelt in Biofuel, das wiederum als Energie oder eben auch als für Energie halt eben für die Communities dort benutzt wird.
Die UNWTO könne dabei aber nur beratend zur Seite stehen, betont Generalsekretär Pololikaschwili. Es müsse noch viel Überzeugungsarbeit, vor allem bei Lokalpolitikern, geleistet werden.
Susanne Lettenbauer über die europäisch-asiatische Bergtourismuskonferenz in Berchtesgaden. zum nächsten Thema. Immerhin, der Anteil der erneuerbaren Energien am gesamten Energieverbrauch in Deutschland, der liegt inzwischen bei knapp 15%. Und beim Stromverbrauch sind es inzwischen sogar rund 40% erneuerbare. Zahlen, die vor 10, 20 Jahren noch völlig utopisch klangen. Doch es ist klar, um die Klimaziele zu erreichen, da müssen es noch einmal deutlich mehr werden. 65% Strom aus erneuerbaren Energien sind wohl möglich und im neuesten Netzentwicklungsplan als Ziel festgeschrieben. Doch in der Praxis gibt es noch viele Hürden. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Anja Nehls. Frau Nehls, wo liegt denn tatsächlich das große Problem?
Das Problem sind die Stromnetze, die es tatsächlich nicht schaffen, den Strom aus erneuerbaren Energien dann, wenn er entsteht, schnell dorthin zu transportieren, wo er dann auch gebraucht wird. Björn Spiegel ist von der AG Netz, einem Unternehmen für erneuerbare Energieversorgung in Norddeutschland, also wo es besonders viele Windkraftanlagen gibt, und er hat entsprechende Erfahrungen gemacht.
Dort, wo tatsächlich sehr viel Strom abgeregelt wird, wie man sagt, also de facto darf dann die Windanlage nicht einspeisen, weil die Netze das nicht abtransportieren können.
Und weil der Ausbau der Stromnetze in den vergangenen Jahren nicht so schnell voranging, wie er hätte vorangehen müssen. 7700 Kilometer Höchstspannungsnetz sollten neu gebaut oder verstärkt werden. Das hatte man 2009 bereits gesetzlich festgelegt. Im letzten Sommer waren davon aber insgesamt erst knapp 1000 Kilometer realisiert und 1800 genehmigt. Das heißt, es kommt relativ häufig zu einem Stromstau, wobei da eigentlich die erneuerbaren Energien Vorrang haben sollten. Letztendlich fließe dann aber doch Strom, zum Beispiel aus Atom- oder Kohlekraftwerken.
So sind große Mengen konventionelle Kraftwerke am Netz, die als sogenannte Must-Run laufen, um unsere Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten, durchlaufen, obwohl sie es eigentlich gar nicht müssten. Und so wird dann der eigentliche erneuerbare Strom abgeregelt und konventionelle laufen weiter.
Das Bundeswirtschaftsministerium will jetzt eine Beschleunigung beim Ausbau der Leitungen herbeiführen. Die Stromnetzbetreiber müssen da allerdings mitziehen. 50 Hertz ist zum Beispiel ein Übertragungsnetzbetreiber für den Osten und Hamburg und weltweit führend im Einspeisen der erneuerbaren Energien. Hohe Kosten durch das Managen der Leitungsengpässe habe man durch den Bau neuer Leitungen minimiert, sagt Kerstin Rippel von 50 Hertz.
Wir haben eine Verbindung von Sachsen-Anhalt über Thüringen nach Bayern gebaut. Die sogenannte Südwest-Kuppelleitung, die wurde schon Ende 2017 in Betrieb genommen und konnte im letzten Jahr voll wirken. Das heißt, der im Nordosten anfallende Windstrom konnte tatsächlich nach Bayern transportiert werden. Und das ist ja der Sinn der Sache.
Allerdings sei der Ausbau der Stromleitungen auch nicht alles, warnt Björn Spiegel. Wichtig sei auch, den vor Ort anfallenden Strom dann auch vor Ort zu nutzen. Und zwar nicht nur für die eigentliche Stromversorgung, sondern auch im Verkehrs- und Wärmesektor, wo der Anteil der erneuerbaren Energien ja noch viel, viel geringer ist als bei der eigentlichen Stromversorgung. Der Strom aus den Windkraftwerken, der AG Netz, soll dann ganz flexibel über eine digitale Plattform verteilt werden. Für Hamburg und Schleswig-Holstein gäbe es da schon ein Pilotprojekt, sagt Björn Spiegel.
Dort, wo es dann ein Signal gibt des Übertragungsnetzbetreibers, oh, das Netz ist voll, wir müssen jetzt eigentlich abregeln, dann können wir mit unserer Plattform, an dem ganz, ganz viele Kunden, das ist Industrie, das sind Power-to-X-Lösungen, das sind Batterien, das ist auch eine Power-to-Heat-Anlage, das können auch Stadtwerke sein, die schnell mehr Strom verbrauchen können, also flexible Verbraucher, und wir schalten dann diese zu.
Power-to-X heißt ja in diesem Fall, dass der Strom wieder in einen anderen Energieträger, also zum Beispiel Wasserstoff, zurückverwandelt wird und dann genutzt. Allerdings, das muss man auch sagen, unter sehr hohen Wirkungsgradverlusten. Und daneben müsse Strom natürlich auch viel besser gespeichert werden können, wenn er nicht gleich verbraucht werden kann.
Wir sehen im Bereich Power-to-Gas große Potenziale. Also ich wandle erneuerbaren Strom in Wasserstoff um und kann den dann weiter in synthetisches Gas umwandeln und den in das Erdgasnetz einspeisen. Und so habe ich neben der Stromleitung nochmal ein weiteres Energienetz, das ich auch nutzen kann als großen Speicher.
Entscheidend für die Zukunft ist dabei, dass der Umgang mit den Erneuerbaren aller Art flexibler werde und der Verbrauch an die Erzeugung angepasst werde, meint Robert Brandt von der Agentur für Erneuerbare Energien.
Ich glaube, es gibt große Bereitschaft auch in der Industrie, wenn es sich rechnet, dies zu tun und dem entgegenzukommen. Es gibt auch große Bereitschaft, bei den Biogasanlagen flexibel zu werden, wenn es sich rechnet, diese Anlagen so auszurichten, dass sie eben immer dann einspeisen, wenn Wind und PV gerade nicht können, und das eben nutzbar machen, wenn der Bedarf da ist, aber die Erzeugung es nicht hergibt.
Also damit die Energiewende gelingt, müsse der Strompreis grundsätzlich sinken. Der sei gegenüber Öl und Gas viel zu hoch. Außerdem sei eine CO2-Abgabe sinnvoll, um den Umstieg auf die erneuerbaren Energien zu fördern.
Wie sich Stromstaus vermeiden lassen, Einordnungen waren das von meiner Kollegin Anja Nils. Haben Sie schon mal von der frischen Nährung gehört? Ich gebe zu, ich nicht. Ich musste erst einmal auf einer Karte schauen und in der Wikipedia nachschlagen. Inzwischen weiß ich, die frische Nährung ist eine schmale Landzunge, nur ein paar hundert Meter breit, aber dafür rund 70 Kilometer lang. Und sie trennt das polnische Hinterland in der Gegend vom direkten Zugang zur Ostsee. Der bislang einzige Wasserweg aus dem Haff in die Ostsee führt bisher über Russland. Und genau deshalb soll dort jetzt ein Stichkanal gebaut werden, damit die Polen in der Region einen eigenen Zugang zur Ostsee bekommen. Ökologen und die EU-Kommission sind von den Plänen allerdings wenig begeistert, denn die frische Nährung ist ein Naturschutzgebiet. Jan Palok hat berichtet.
Stop Vilcinte! Stop Vilcinte!
Die Proteste erinnern an jene gegen die Fellarbeiten im östlichen Urwald Białowieża vor gut einem Jahr, die letztlich erst nach Einspruch des Europäischen Gerichtshofs gestoppt wurden. Diesmal waren die staatlichen Fellmaschinen an der Ostsee im Einsatz, wieder in einem Naturschutzgebiet, nämlich auf der dutzende Kilometer langen, aber nur einige hundert Meter breiten Landzunge frische Nährung. Der einzige Durchlass zur freien See hinaus liegt kilometerweit nordöstlich, auf der russischen Seite der Nährung, beim früheren Pillau, heute Baltijsk. Das Vorhaben, einen eigenen Seezugang per Stichkanal durch die Nährung zu graben, ist für PiS-Parteichef Jarosław Kaczyński daher mehr als nur eine Frage der Infrastruktur. Polen hat über Jahre als souveräner Staat nicht existiert. Heute zeigen wir mit dem Kanal endgültig, dass wir auch auf diesem Boden hier über die volle Hoheitsgewalt verfügen, sagte Kaczyński im vergangenen Oktober. Damals stach er persönlich den Spaten in den Ostseesand, um den letzten Markierungspfahl für den geplanten Stichkanal zu setzen. So ganz ernst genommen wurde das im damaligen Regionalwahlkampf nicht, denn es gab schon so viele symbolische Spatenstiche für ein uraltes, aber nie realisiertes Kanalprojekt. Einem dieser Rituale aus dem Jahr 2006 ist sogar ein ironisches Spatenstichdenkmal gewidmet worden. Doch diesmal macht Kaczyńskis Peace-Partei Eigenwerbung, wir halten Wort, ernst. Und so frästen dieser Tage Fellmaschinen tatsächlich eine gut einen Kilometer lange Schneise durchs Gehölz, unter den nun doch zunehmend erbosten Protesten von Umweltaktivisten und einigen Anwohnern. Die schon früher vorgenommene Beurteilung weist auf schädliche Umweltfolgen durch die Investitionen hin. Ich wohne in Danzig und bin mit gesundem Menschenverstand gesegnet. Das ist ein Anschlag auf die Nährung im politischen Auftrag und widerspricht auch ökonomischen Kalkulationen. Umweltaktivisten befürchten vor allem negative Auswirkungen auf Wasserqualität und Salzgehalt im frischen Haff mit seinem spezifischen Brackwasser. Auch die EU-Kommission gibt sich angesichts der Fellarbeiten alarmiert und verlangte öffentlich nähere Auskunft über das Vorhaben. In Brüssel gibt es offenbar Zweifel, ob Polen seine umweltrechtlichen Verpflichtungen einhält. Für erstaunlich erklärte das der zuständige Warschauer Minister für Meereswirtschaft. Man sei doch seit langem mit Brüssel im Gespräch und habe einen ausführlichen Bericht verfasst. Was aber ist überhaupt Zweck des Kanalvorhabens? Auch dazu äußerte sich Minister Grubarczyk. Es gehe um den größten Hafen im Haff, den von Elbwonk, dem früheren Elbing. Das soll ein Hafen sein, der die größeren Häfen absichert. Vorwürfe, wir wollten große Containerschiffe durchs Haff schicken, sind Unsinn. Dafür ist es zu flach. Das ist ein Hilfshafen, ein regionaler Port für den Skandinavienverkehr. Zugleich aber werden dann Hochseeschiffe den Hafen Elbing anlaufen können und die Stadt Zugang zur ganzen Welt bekommen. Die kritischen Nachfragen aus Brüssel provozierten Proteste vor allem im rechten Lager. Die EU sorgt sich um unser Haff, aber gegen die umstrittene Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 tut sie nichts, heißt es etwa. Was nicht ganz stimmt, denn Brüssel opponierte auch gegen die deutsch-russische Gasröhre. Einige wiesen darauf hin, dass auch die liberale Vorgängerregierung Tusk den Kanalbau keineswegs abgesagt, nur aufgeschoben hatte. Aber warum legt sich Parteichef Kaczyński für ein doch eher entlegenes Vorhaben persönlich so ins Zeug? Das könnte auch damit zu tun haben, dass der frühere polnische Premierminister in Elbing seine politische Karriere begann. Hier errang der Jurist 1989 sein erstes Parlamentsmandat.
Streit um einen Stichkanal durch das Naturschutzgebiet auf der frischen Nehrung in Polen. Jan Palokat war das. Seit die ersten Wölfe wieder in Deutschland heimisch geworden sind, ist die Aufregung groß. Immer wieder reißen die Tiere beispielsweise Schafe auf der Weide. Zwar gibt es inzwischen in vielen der betroffenen Regionen ein Wolfsmonitoring und auch Unterstützung für Bauern, die zusätzliche Schutzzäune bauen möchten, doch die Rufe nach einem gezielten Abschuss von Wölfen, die werden immer lauter. Darauf reagiert jetzt offenbar auch die Umweltbundesministerin Svenja Schulze. Sie will zumindest in bestimmten Situationen tatsächlich den Abschuss erleichtern. Das hat sie am Wochenende in einem Interview mit der Bild am Sonntag angekündigt. Was das genau bedeutet und wie die Reaktionen auf diesen Vorstoß ausfallen, dazu der Beitrag von Christoph Schäfer.
Es geht um eine Gesetzesänderung, um eine Lex Wolf. Die Tiere dürfen erst dann geschossen werden, wenn folgende Punkte gelten. Die Wölfe überwinden mehrfach Schutzzäune und können Herdentiere reißen. Oder sie kommen Menschen zu nahe. Der Abschuss ist allerdings das letzte Mittel, wie Umweltstaatssekretär Jochen Flassbart gegenüber Welt TV erklärt. Klar ist für ihn dabei auch, Schafe können nicht mehr wie bisher freigehalten werden.
Wölfe werden an Schafe herangehen, wenn sie nicht geschützt sind. Das heißt, das Wichtigste ist, dass wir die Weidetiere schützen müssen. Wir haben eine neue Situation. Seit Anfang des letzten Jahrzehnts kommen die Wölfe zurück und dann kann man die Weidetierhaltung nicht so weitermachen wie bisher. Das heißt, die Zäune sind das A und O.
Denn Wölfe haben in den vergangenen Monaten immer wieder Herdentiere zur Beute gemacht. Selbst Zäune in Höhe von bis zu 1,20 Meter wurden von ihnen überwunden und Tiere gerissen. Mitte Februar hat die neue Osnabrücker Zeitung unter Berufung auf die zuständige Dokumentationsstelle des Bundes Zahlen zu Überfällen durch Wölfe veröffentlicht. Demnach habe sich 2017 die Zahl der getöteten, verletzten oder vermissten Tiere im Vergleich zu 2016 um 5% erhöht. Das sind in absoluten Zahlen 1667. Derzeit sieht die Gesetzeslage so aus. Der Wolf steht in Deutschland unter Artenschutz. Sein Abschuss ist streng reglementiert und darf nur ausnahmsweise mit behördlicher Erlaubnis erfolgen. Dabei gelten strikte Regeln und Voraussetzungen. Diese reichen nicht mehr aus und führten zu Unsicherheiten, wann denn nun der Abschuss erlaubt sei. Umweltstaatssekretär Flassbart.
Das bisherige Gesetz von erheblichen Schäden, sprich die vorliegen müssen, und das haben die Gesetze mit existenzbedrohend übersetzt. Diese Existenzbedrohung gibt es aber ganz häufig nicht.
Die Opposition kritisiert die Lex Wolf. Die Grünen wenden sich gegen den Vorschlag der Umweltministerin. Sie befürchten, dass die geplante Gesetzesänderung auch auf andere bedrohte Tierarten ausgeweitet werden könnte. Der WWF meint, der Vorstoß von Schulze dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Wolf eine streng geschützte Art ist. Es gehe dabei nicht um eine grundsätzliche Bejagung, sondern um einzelne Wölfe, die trotz Herdenschutzmaßnahmen wiederholt problematisches Verhalten zeigen. Dieser Position schließt sich Wildtierexperte Ralf Schulte vom Naturschutzbund Deutschland an. Im Deutschlandfunk betonte er:
Abschuss nur im absoluten Ausnahmefall, wenn es Wölfe gibt, die mehrfach diesen Herdenschutz überwunden haben und die gelernt haben, letztendlich schnelle Beute zu machen, dass das auch weiterhin gilt.
Er mahnt allerdings davor, eine solche Lex Wolf auf andere Tierarten wie etwa den Biber auszuweiten. Zudem sieht er den Vorstoß aus dem Bundesumweltministerium als politisches Engagement für den Wolf.
Wir befinden uns seit einer Dilemmasituation, denn wir gehen davon aus, dass die Akzeptanz des Wolfes dauerhaft in Deutschland nur dann gesichert werden kann, auch politisch gesichert werden kann, wenn es uns gelingt, diese, ich sag mal, Konfliktfelder, die gerade auch aus dem Beuteerwerb des Wolfes und der Haltung von Ziegen, Schafen, Rindern draußen in der Landschaft, was wir als Naturschützer ausdrücklich sehr befürworten, in der Regel zumindest, wenn diese Konflikte gelöst werden.
Die geplante Gesetzesänderung sieht nicht nur den erleichterten Abschuss von Wölfen vor. Sie soll auch explizit das Füttern von Wölfen verbieten. Denn auf diese Weise werden Wölfe, die eigentlich menschenscheu sind, in Wohngebiete gelockt. Wenn es nach Bundesumweltministerin Schulze geht, soll die Änderung so schnell wie möglich umgesetzt werden. Im Interview mit der Bild am Sonntag sagte sie, es fehle nur noch die Zustimmung der CDU.
Streit um den Abschuss von Wölfen, das war der Beitrag von Christoph Schäfer.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Besonders im Alter, nach einer schweren Krankheit oder auch nach einem Unfall fällt es vielen Menschen schwer, selbstständig und sicher zu laufen. In so einer Situation ist ein guter Rollator für die Betroffenen oft eine große Hilfe, die ihnen dann zumindest ein Stück weit Mobilität zurückgibt. Doch nicht jeder Rollator macht den Nutzern wirklich Freude. Das zeigt nun auch eine Untersuchung der Stiftung Warentest. Gute Rollatoren waren dabei eher die Ausnahme. Und ausgerechnet die Modelle, die von den Krankenkassen in der Regel bezahlt werden, die können überhaupt nicht überzeugen. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Die schlechte Nachricht gleich vorweg: Standardrollatoren, die in der Regel von den Kassen bewilligt werden, sind meist keine große Hilfe für Patienten oder ältere Menschen. Denn diese Gehhilfen sind oft recht schwer und nicht einfach zu handhaben. Für die Stiftung Warentest beurteilten diesmal nicht nur Experten die Modelle, sondern auch Senioren, die mit den Rollatoren täglich unterwegs sind, unterwegs sein müssen, sagt Renate Ernstberger.
Hier war vor allem die Handhabung schlecht und das hatte damit zu tun, dass sie sich halt schwer falten ließen und dann von alleine nicht stehen konnten. Dann waren sie für Bordsteine nicht zu gebrauchen, man musste drüber heben, weil ihnen die Ankipphilfe fehlt und sie waren bei unebenen Wegen draußen auch kaum zu gebrauchen.
Keiner der 4 geprüften Standardrollatoren aus Stahl kam über die Bewertung ausreichend hinaus. Das heißt, es gibt bessere Alternativen, vor allem Leichtgewichtrollatoren aus Aluminium oder Carbon. Nur weiß Warentesterin Renate Ernstberger aus Gesprächen mit Senioren, dass diese komfortableren Gehhilfen nur in Einzelfällen von den Kassen bewilligt werden.
Als Bedingung wurde oft genannt, dass für einen Leichtgewichtrollator der Arzt auf dem Rezept unbedingt eine medizinische Indikation aufschreiben muss, dass der Patient einen leichteren Rollator braucht. Und wenn es diese Indikation nicht gibt, dann erhält der Patient in der Regel einen Standardrollator.
Die Leichtgewichtrollatoren sind in der Regel sogenannte Längsfalter. Nutzer müssen hier lediglich an einer Schlaufe am Sitz ziehen und schon klappen die Gehhilfen zusammen. Bei den Standardrollatoren, den sogenannten Querfaltern, bestehe hingegen sogar das Risiko, sich beim Zusammenklappen die Finger zu klemmen. Generell gilt, für einen Rollator beträgt der Kassenanteil 60 Euro. Wählen Patienten ein teureres Modell, müssen sie die Differenz zwischen diesem Zuschuss und dem Endpreis aus eigener Tasche begleichen. Die meisten Leichtgewichtrollatoren schnitten bei den Warentestern zumindest befriedigend ab. Die günstigsten sind ab rund 200 Euro zu haben. Gut bewertet wurden lediglich 2 Gehhilfen auf Rädern, Renate Ernstberger.
Die beiden Testsieger sind der Vital Carbon von Ruska, der kostet 535 Euro. Der Topro Troja 2G Premium kostet immerhin auch 410 Euro.
Wer einen Leichtgewichtrollator nutzen möchte, sollte zuerst mit seinem Arzt sprechen. Denn je genauer die jeweiligen Einschränkungen des Patienten erkannt werden, desto besser kann ein geeigneter Rollator vom Arzt begründet und verschrieben werden. Dass am Ende aber der Patient einen ganz bestimmten und gewünschten Leichtgewichtrollator auch erhält, ist leider wenig wahrscheinlich, so die Stiftung Warentest.
So einfach ist es nicht, außer ich zahle den Rollator selber. Wenn ich aber den Zuschuss von der Krankenkasse haben will, muss ich zum Arzt gehen, mir ein Rezept ausstellen lassen und der Arzt schreibt dann vielleicht auf, dass ich einen Leichtgewichtrollator brauche. Das ist in der Regel nicht der Wunschrollator, sondern das ist praktisch dieses Modell, was die Kassen einfach als Standardrollator oder als Leichtgewichtrollator bewilligen.
Dieter Nürnberger war das mit einem Verbrauchertipp zum Thema Rollatoren. Und den können Sie nachhören im Internet unter www.deutschlandfunk.de oder in unserer DLF-Audiothek-App für Smartphones und Tabletcomputer. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich meine Kollegin Christiane Kess mit den Informationen am Mittag. Thema bei ihr unter anderem der Karneval und das dritte Geschlecht. Aufregung über einen eher mäßig witzigen Witz von Annegret Kramp-Karrenbauer, der CDU-Vorsitzenden. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.